Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Der Kollege Jürgen Kors ist wirklich unfassbar freundlich. Hat eigentlich heute frei, aber hat gesagt, Mensch Sascha, wenn dir der Mittwoch passt, dann klingel doch einfach durch, ruf an. Und das eine Stündchen habe ich Zeit. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Stündchen werden wird. Zuletzt waren es ja immer so grob 40 Minuten. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Begrüße nicht nur euch, sondern auch ihn oder umgekehrt, wie ihr möchtet, zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Jürgen, hast du nichts Besseres zu tun?
Ja, doch, tatsächlich habe ich Besseres zu tun, aber ich habe auch schon viel Gutes erledigt heute Morgen und werde gleich noch zu anderen Dingen kommen. Kein Problem. Und wenn ich dafür die Stunde dann am Feiertag weniger arbeiten muss, ist es ja einfach nur verschoben und morgen habe ich vielleicht von der freien Zeit umso mehr.
Ja, natürlich, morgen ist Feiertag, deswegen haben wir uns überlegt, zeichnen wir schon einen Tag früher auf, dann könnt ihr die Sendung in Ruhe am Feiertag hören, dann gibt es auch noch die Pressekonferenz mit Lucien Favre und Michael Zorg, aber was die so zu besprechen haben, ist für uns meistens nicht so relevant. Eine Sache wird natürlich sicherlich Thema sein, da sprechen wir heute auch drüber, das mögliche Comeback noch in dieser Saison von Marco Reus und wir blicken zurück auf das Spiel gegen Hertha. Da war Jürgen nämlich im Stadion, blicken ein klein wenig voraus auf die Partie in Düsseldorf am Wochenende. Wir haben einige tolle Hörerfragen bekommen, wie ich finde, auch sehr lange Hörerfragen. Die möchte ich unbedingt unterbringen in dieser Sendung. Wir sprechen über die neue Stärke in der Defensive, über ein Pro und Contra der Kollegen Dirk Krampe und Tobias Jören. Und wir starten jetzt direkt mal durch mit dem Rückblick auf den vergangenen Samstag. Hertha, wusste man, ist eine Mannschaft, die in guter Verfassung ist, die zuletzt unter Bruno Labbadia, dem neuen Trainer, wirklich guten Fußball geboten hat, erfolgreichen Fußball geboten hat. Ich weiß nicht, welche Erwartungen du hattest, aber ich hatte ein Spiel erwartet, wie wir es dann hinterher gesehen haben.
Ja, mit Abstrichen, also den BVB hatte ich in etwa so erwartet. Das hätte vorne, Spiel nach vorne ein bisschen turbulenter sein können zwischendurch, aber das war im Grunde dessen, was man erwarten konnte. Hertha hatte ich eigentlich ein bisschen offensiv, kreativer, temporeicher, durchschlagskräftiger erwartet, aber die Berliner sind da kaum zu Torchancen gekommen. Insgesamt waren es, glaube ich, 4 Torschüsse, so wenig wie noch nie unter ihrem neuen Trainer. Und eigentlich auch nur eine einzige Chance, als der BVB mit einem Ballverlust eine Konterchance ermöglicht hat. Im Grunde war das Spiel, ja, wir haben es ja gesehen und auch drüber gesprochen, von überschaubarem Unterhaltungswert. Aber vielleicht ist das auch gerade ein Zeichen von Qualität und von Stärke und von Geschlossenheit und von einer Sicherheit auch in der Dortmunder Mannschaft, solche Spiele dann auch eben mal mit 1-0 über die Runden zu bringen. Denn ja, obwohl die Herthaner so eine kleine Schlussoffensive gestartet haben, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass der BVB dieses Spiel noch abgeben würde. Ich erinnere mich an ähnlich knappe Resultate in der Schlussphase in der Hinrunde und da haben sich die Brussen immer noch einen eingefangen. Das schaffen sie jetzt auch mal bei einer knappen Führung, so ein Spiel über die Zeit zu bringen, wie in Gladbach zum Beispiel oder wie jetzt gegen Hertha. Ist auf jeden Fall ein Fortschritt und eine Entwicklung zu erkennen.
Über diesen Fortschritt sprechen wir gleich noch ein wenig intensiver, denn du hast gerade die gute Defensive ja auch schon angesprochen und ich habe angekündigt, dass wir darüber sprechen werden. Ich will aber konkret noch bei diesem Spiel bleiben. Die Offensive war ein bisschen verspielt, kann man das so sagen? Gerade Thorgan Hazard, der hat eigentlich tolle Werte, viele Tore vorbereitet, auch einige geschossen. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, Mensch Junge, knall ihn doch einfach mal rein.
Ja, wobei er mit einer guten eigenen Chance und eigentlich einem sicheren Assist für Sancho, ja, sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Ich glaube, gegen Hertha ist vor allem Julian Brandt abgefallen. Der hat zwar eine tolle Vorarbeit zum Tor des Tages geliefert, aber ansonsten ja jede Menge Bälle verstolpert, Fehlpässe gespielt und einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt. Und weil dann Hertha, das muss man auch sagen, wirklich gut und geschickt verteidigt hat, es immer wieder geschafft hat, mit vielen Spielern hinter den Ball zu kommen, die Räume eng zu halten, die Abstände abstimmig zu haben und mit Grujic, Schellbrett und Darida auch im Zentrum 3 Läufer, Kämpfer, Ackerer hat, war es einfach auch für den BVB wirklich schwierig, sich da durchzuspielen und zu kombinieren. Ja, bei Hazard, ja, er wird manchmal unterschätzt, weil er einfach auch nicht so auffällig spielt, ne, und nicht so diese extravaganten, außergewöhnlichen Szenen hat, aber seine Wichtigkeit hat er, glaube ich, im Laufe der Saison ausreichend gezeigt, wenn man allein auf die Scorerpunkte guckt, die er da liefert und auf seine Spielzeit, denn er ist ja wirklich ein Vielspieler. Von daher sei ihm auch mal ein Spiel zugestanden, wo es dann nicht für einen Scorerpunkt reicht oder wo er ja vielleicht unter seinen Möglichkeiten bleibt.
Für jemand anderen hat es ja für einen Scorerpunkt gereicht. Und ich weiß, auch du magst Julian Brandt. Aber wirst auch du nicht manchmal verrückt, wenn du siehst, was der für Sachen kann und was er dann teilweise für Sachen macht?
Ja, absolut. Da bin ich dann fast froh, dass ich nicht der Trainer bin. Denn da würde ich noch verrückter werden. Der hat so viel Talent und so viel Gefühl im Fuß, dass, wenn er gelungene Aktionen macht, man einfach nur mit der Zunge schnalzen kann. Ich erinnere zum Beispiel an dieses Tor gegen Leipzig, wo er sich irgendwie mit 3 Ballkontakten durch 2 Gegenspieler durchfummelt quasi und dann noch abschließt. Und auch, ja, die Vorlage zum 1:0 gegen Berlin war ja ordentlich, ne? Da macht er den richtigen Laufweg im Strafraum, sieht die Lücke, wird da angespielt und legt den Ball mit dem Kopf ab, was er eigentlich auch nicht so gut kann, das Kopfballspiel. Aber er hat halt alles, was man irgendwie braucht, um ein großartiger Fußballer zu sein. Schade ist es eben dann, wenn er es nur sporadisch zeigt und nicht konstant. Das muss sein nächster Lernfortschritt sein, seine nächste Entwicklungsstufe sein, dass er eben auch regelmäßig ein Unterschiedsspieler sein kann und nicht nur an Tagen, an denen es ihm besonders glückt. Er hat einen famosen Start jetzt nach der Corona-Pause hingelegt beim Spiel gegen Schalke. Das war glänzend. Seitdem ist er, glaube ich, jetzt auch 4-mal ausgewechselt worden und ich vermute auch 4-mal einigermaßen zurecht, weil er eben nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhoffen darf. Die Ansprüche sind natürlich höher bei ihm als bei anderen und er selber hat da sicherlich auch Bedarf nachzudenken über das, was da gelingt oder was auch nicht gelingt, warum er manchmal die Spannung und den Antrieb zu haben scheint und beim nächsten Mal eher so ein bisschen lustlos aussieht. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die er hat, wenn man so von außen drauf schaut, denn wer so elegant spielt, der schüttelt die Sachen eben leicht und locker aus dem Fuß. Wenn der Ball dann aber nicht ankommt, dann sieht es schon nicht mehr elegant aus, sondern ein bisschen arrogant oder leichtfüßig. Und das ist sicherlich auch so ein Problem in seiner Art und Weise zu spielen, ne? Denn er lebt natürlich davon, dass er vorne mit dem Ball, mit Pässen, mit Dribblings, mit gutem Auge, mit Abschluss da brilliert und nicht davon, dass er irgendwie im Kampf gegen den Ball, dem Gegner den Ball weggrätscht. Das ist eher nicht seine Tugend.
Ich bleibe ja dabei, dass er diese Position nicht so wirklich mag, da vorne so halb drin. Der wäre im Zentrum wahrscheinlich besser aufgehoben. Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, je weiter nach vorne, desto komplizierter wird es. Also so 9,5 würde ich schon Abstriche machen. Das ist nicht seins. Also irgendwie als halber Stürmer in einer Dreierkette oder sowas vorne. Nee, eher nicht. Als Zehner, so irgendwie im Bereich hinter einer Spitze, wenn zum Beispiel Haaland vor ihm spielen würde, dann sähe er da schon anders aus. Aber fast noch stärker finde ich ihn so als Achter, wenn er eben diese Umschaltmomente nach vorne mit viel Tempo und Raffinesse kreieren kann. Oder eben aus dem aufgebauten Spiel mit einem Geniestreich, mit einem Geistesblitz den Gegner vor große Schwierigkeiten stellt. Also ich finde fast, je weiter vorne, desto schwieriger wird es für ihn. Und er selber sagt ja auch, so irgendwie rechts, links, außen geht gar nicht. 9,5, ja, auch ungerne eigentlich als falscher Stürmer. Und ich glaube, so zwischen 8 und 10, da wäre seine Idealposition. Also in einem 4-2-3-1 könnte das gehen, in einem offensiven 4-3-3 könnte das gehen. Und wenn man mit Fünferkette spielt, dann müsste er halt entweder die Achter spielen oder eben in einem 5-2-2-1 quasi, wie das der BVB dann manchmal spielt, oder 3-4-2-1, wo dann die beiden offensiven Mittelfeldspieler hinter einer Spitze spielen und sich so ein bisschen als Spielmacher ablösen und wechselseitig dann nach vorne vorstoßen. Hat man das verstanden? Hast du verstanden, was ich meinte?
Ich habe es verstanden. Ich hoffe, die Hörer haben es auch verstanden, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus. Wir wollen aber nicht zu sehr über einzelne Spieler sprechen, was dieses Spiel angeht, sondern die Gesamtsituation nicht aus den Augen verlieren. Durch diesen Sieg und die Niederlagen bzw. Unentschieden anderer Mannschaften sieht es ja nun sehr gut aus, was die Qualifikation für die Champions League angeht und auch was die Vizemeisterschaft angeht. Und das ist dann doch eine erfolgreiche Saison für Borussia Dortmund. Oder eben nicht. Diese Frage haben sich die Kollegen Dirk Krampe und Tobias Jören gestellt und die diskutieren wir jetzt auch hier in der Sendung. Ich würde gerne von dir wissen, ist es denn dann eine erfolgreiche Saison, wenn man relativ souverän Vizemeister wird und natürlich dann auch noch souveräner in die Champions League kommt in einer Saison, wo viele andere Mannschaften auch relativ gut sind, wie eben Leverkusen, wie eben Gladbach, Leipzig sowieso. Über die Bayern wollen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen.
Dann wird es schwierig, wenn wir nicht über die Bayern sprechen. Aber ja, lass uns mal die Wettbewerbe durchgehen. Champions League Achtelfinale zu überwintern ist immer das Ziel. Hat geklappt, wenn auch mit ein bisschen Hängen und Würgen, dass man gegen Paris verlieren kann. Steht außer Frage, mit einem besseren Tag im Rückspiel wäre sicherlich auch noch mehr möglich gewesen. Von daher, okay, Zielvorgabe erfüllt, aber auch nicht mehr. DFB-Pokal, klar, überwintern, möglichst weit kommen. Überwintern hat geklappt, möglichst weit zu kommen nicht. Wirklich an einem schlechten Abend in Bremen ausgeschieden. Einer von ganz wenigen Bremer Erfolgserlebnissen in der gesamten Saison, muss man ja sagen. Von daher hat sich der BVB das selbst zuzuschreiben. Da zielt deutlich untererfüllt, also nicht erreicht. Bundesliga war das Ziel, ja, Vizemeister, möglichst lange um die Meisterschaft mitzukämpfen. Der BVB war von 17 anderen Clubs neben dem, über den wir nicht sprechen wollen, der es am längsten geschafft hat, einigermaßen Paroli zu bieten und mitzuhalten, aber musste dann auch irgendwie 5, 6 Spieltage vor Schluss schon die Segel streichen. Das hat im letzten Jahr besser geklappt, da hat es länger gedauert, bis der BVB in die Schranken verwiesen wurde. Und es wäre auch in diesem Jahr möglich gewesen. Ich glaube, man kann gar nicht die Saison als einen Teil so zusammenfassen und als erfolgreich oder eben gut oder schlecht beschreiben, sondern man muss sie teilen mit Hinrunde und Rückrunde oder mit Hinrunde bis zum Dezember und der gesamten Rückrunde. Denn mit einer Ausbeute, wie der BVB sie seit der Weihnachtspause an den Tag legt, wäre auch jetzt noch obendran bei den Bayern. Und andersrum, wenn der BVB in der Hinrunde nicht so viele Punkte fahrlässig hätte liegen lassen, dann wäre die Meisterschaft auch noch nicht entschieden. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, dass der Kader mit Can und Haaland im Winter passend, perfekt und richtig gut bestückt und ergänzt und ausgebaut wurde. Und eben mit dieser neuen Konstellation, mit diesem Potenzial, was jetzt in der Mannschaft steht, die Hinrunde wahrscheinlich auch nicht so vonstatten gegangen wäre, wie sie dann letztendlich gelaufen ist. Von daher, ja, Erfolg okay, Champions League befriedigend, Pokal ausreichend, Hinrunde befriedigend, Rückrunde mindestens gut, wenn nicht 2+, so, wenn ich es meinen Schulnoten ausdrücken soll.
Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Du bist nicht vollends zufrieden.
Nein, kann man auch nicht sein, darf man auch, glaube ich, nicht sein, denn das Potenzial in dieser Mannschaft ist ja nicht zur Gänze ausgereizt. Es ist in vielen Punkten, glaube ich, perfektioniert, vor allem mit dem neuen System. Seit Ende November, Anfang Dezember läuft vieles richtig gut. Defensiv ist es seitdem äußerst stabil, wollten wir gleich darauf zu sprechen kommen. Der BVB wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seinen eigenen Torrekord ausbauen. Also es gibt schon viele Punkte, wo es richtig gut läuft, aber es wäre eben, glaube ich, bei idealen Voraussetzungen und idealen Rahmenbedingungen, und damit meine ich nicht nur die Arbeit des Trainers, sondern vielleicht auch zur passenden Zeit einen Verletzten nicht zu haben oder vielleicht einen Wackler weniger in der Schlussphase, in der Hinrunde, wo dann so Kleinigkeiten tatsächlich auf eine lange Strecke von 34 Spieltagen, wo trotzdem Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Da war es nicht am Limit dessen, was in dieser Mannschaft und in diesem Kader steckt und in der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft.
Ein Grund dafür könnte sein, dass Marco Reus lange gefehlt hat. Der trainiert jetzt wieder mit der Mannschaft und damit wechseln wir das Thema. Es wäre ja schon schön, wenn er zumindest noch zu Kurzeinsätzen kommen würde in dieser Saison. Einfach so für den Kopf.
Ja, vielleicht würde ihm das helfen, wenn er merkt, dass er jetzt zum Saisonende nicht mehr so ganz weit weg ist. Allerdings, glaube ich, sind das dann auch maximal Kurzeinsätze, vielleicht am vorletzten oder letzten Spieltag und wenn überhaupt. Man muss sich das kurz verinnerlichen und vor Augen führen. Der hat 4 Monate lang nicht mit der Mannschaft Fußball gespielt und trainiert und entsprechend groß ist sein Rückstand. Marco war immer einer, der schnell, wenn er denn fit war, schnell wieder auch zu Leistung und Form gefunden hat. Allerdings 4 Monate sind jetzt schon eine happige Pause, ne? Also wir reden bei noch schlimmeren Verletzungen von 6 bis 8 Monaten Pause oder 9, manchmal von einem Jahr. Aber bei 4 Monaten bist du auch einfach komplett raus, ne? Da, selbst wenn er viel laufen konnte und individuell mit dem Ball arbeiten konnte, konnte er keine harten Schlussbewegungen zum Beispiel machen, und sich da jetzt im Mannschaftstraining ranzukämpfen, wird noch dauern. Also vielleicht macht er noch ein paar Minuten, damit er einfach das Gefühl hat, ich war noch mal auf dem Platz und meine Saison ist nicht im Februar zu Ende gewesen, sondern Ende Juni. Aber einen großen Unterschied wird er auf dem Platz nicht mehr machen können.
Ich habe dazu natürlich zuletzt was getwittert, habe mich erstmal gefreut, dass er jetzt wieder ins Training einsteigen konnte. Das ist ja sehr, sehr positiv, finde ich, und für ihn halt auch wichtig, dass das jetzt nicht noch weitere Monate dauert. Jetzt erstmal die Frage, warum haut man am Anfang eine Prognose raus von, ja, in 4 Wochen kann er wieder mit der Mannschaft trainieren und dann werden es 4 Monate? Also ich meine, was ist denn da los mit der medizinischen Abteilung?
Ja, das liegt ja nicht an der medizinischen Abteilung, sondern erstmal bin ich ja froh, wenn der BVB Blessuren, Verletzungen kommuniziert, denn das tun sie ja auch längst nicht in allen Fällen und dementsprechend ist es dann noch schwieriger als so. In diesem Fall haben sie gesagt, dass er ausfallen wird, sie haben aber auch keine genaue Diagnose gesagt, weil es bei Marco Reus ja häufig zu Problemen kommt, gerade im Bereich der Adduktoren, Sehnenansatz, Schambein, eine ganz sensible Region für Fußballer, da eine der häufigsten Verletzungsorte und entsprechend kompliziert halt auch in der Behandlung, bei normalem Verlauf. Wenn es nur eine Sehnenreizung, ein kleiner Sehnenriss gewesen wäre, dann wären 4 Wochen ja komplett korrekt gewesen und legitim in der Prognose und in der Ausfallzeit. Aber dann gab es halt Probleme, ne? Dann schmerzte die Stelle wieder, dann kam Corona-Pause dazu, sodass man gedacht hat, okay, wir müssen jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderb den Marco so schnell wieder fit kriegen, wie es irgendwie nötig ist, sondern fahren mal ganz runter. Ganz runterfahren heißt allerdings dann auch wieder, dass man ganz wieder rauffahren muss, sprich die Belastung wieder peu à peu steigern muss. Dabei soll es auch wieder Schwierigkeiten gegeben haben, diesmal nicht an dem ledierten, schmerzhaften Sehnenansatz am Schambein, sondern muskulär dann, was auch nachvollziehbar ist, wenn du ganz runterfährst und wieder hochfährst und du einen etwas empfindlicheren Körper hast wie Marco Reus, dann zieht sich das halt wieder hin. Und dass es dann tatsächlich nicht geklappt hat mit Mitte Mai, ist ärgerlich. Liegt sicherlich nicht allein an der medizinischen Abteilung, sondern auch daran, dass Marco Reus schon auch ein anfälligerer Athlet ist. Dass es dann jetzt im Endeffekt sich so lange hinzieht, ist für ihn ärgerlich. Dadurch, dass die Mannschaft bis auf das Spiel gegen die Bayern ihre Siege einfährt, kommt es nicht ganz so schmerzhaft rüber, wie es sonst vielleicht gewesen wäre. Aber na klar, ne, wenn du an das Spiel gegen die Bayern denkst und du hättest einen fitten Marco Reus dabei gehabt und vor allem auch einen fitten Jadon Sancho, dann hättest du sicherlich mehr Paroli bieten können, als es so ging.
Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Ich habe dazu ja auch eine klare Meinung. Ich hoffe sehr, dass Marco Reus in der kommenden Saison, wenn er dann wieder komplett fit ist, nicht in den ersten 10 Spielen 10-mal durchspielt oder 10-mal von Anfang an und bis zur 80., weil ich glaube, das würde ihm nicht helfen. Ich bin der Meinung, man muss jetzt mit Marco Reus einen Weg finden, der ihm dabei hilft, bis zum Ende seines Vertrages regelmäßig gute Leistung für Borussia Dortmund bringen zu können, dass er weiter spürt, dass er für diesen Verein und diese Mannschaft sehr wichtig ist. Ich glaube, das steht auch außer Frage. Aber, dass man es richtig dosiert. Und da habe ich irgendwie ein bisschen Zweifel.
Ja, ich glaube, das Problem ist erkannt, war auch vorher schon erkannt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass er sich beispielsweise in den Pokalspielen gegen Bremen in der Saison vorher und jetzt in dieser Saison verletzt hat, wenn eben Belastungen in der englischen Woche da sind, die besonders hoch sind, wenn es gewisse Konstellationen gibt, wo er dann hart an die Grenze dessen kommt, was sein Körper ihm ermöglicht und erlaubt. Ich glaube, die Schemen, wann und wie er sich verletzt, sind beim Club mittlerweile klar und bekannt und dementsprechend werden sie auch alles daran setzen, die Szenarien möglichst auszublenden, die eben diese Verletzungen in der Vergangenheit provoziert haben. Das eine ist eben, einen guten Rhythmus zu haben, viel zu spielen, um sich gut zu fühlen auf dem Platz, um eben auch so gut zu spielen, wie es bei Marco Reus möglich ist. Ich erinnere mich da an ein Spiel, ich glaube, gegen Köln war es oder sowas, wo er dann in der 75. ausgewechselt wurde und richtig, oder gegen Union war es, und richtig ärgerlich war darüber, weil er einfach spielen wollte, weil er die Minuten auf dem Platz haben wollte, nachdem auch die Wintervorbereitung ja schon wieder kompliziert war. Und ja, das ist das eine. Und das andere ist eben, ihn zu schonen, zu schützen, die Belastung raufzufahren, aber auch wieder runterzufahren und ihn ja durch viel Rotation eben auch möglichst selten in die Situation zu bringen, dass er 90 Minuten spielen muss und am besten auch nicht dreimal die Woche 90 Minuten. Also die Zeit, wo man Marco Reus zu 100%, glaube ich, einplanen kann im Kader, die scheint vorbei zu sein. Das muss man, glaube ich, so konstatieren und muss man auch bei der weiteren Planung im Kopf haben, denn die Ausfallzeiten sind einfach jetzt so lang und so häufig, dass ja man ihn einfach nicht voll rechnen kann, beziehungsweise dass du nicht damit planen kannst, ihn dauerhaft zu belasten, wie das bei einem Jadon Sancho zum Beispiel der Fall ist, ne? Der ja immer spielt und fast immer ordentlich spielt, der kaum verletzt ist und dementsprechend ja eine ganz andere Position einnehmen kann, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Belastung verteilt.
Glaubst du, es wird ihm schwerfallen, das zu akzeptieren, diese neue Rolle, die auf ihn zukommt?
Ja, total. Marco ist ein überaus ehrgeiziger Sportler und der wird das gar nicht wollen und gar nicht mögen. Allerdings wird er vielleicht auch einsehen müssen und nahegelegt bekommen, dass er da mehr auf seinen Körper hören muss, beziehungsweise dass er in Abstimmung mit der medizinischen Abteilung, mit seinen Physios, mit den Reha-Trainern, mit denen er zum Teil ja auch ein sehr enges Verhältnis pflegt, dass man da sehen muss, dass es ja nicht darauf ankommt, dass er 34 Bundesligaspiele in der Saison macht, sondern da lass es 25 oder 30 sein und davon vielleicht auch nur die Hälfte über die ganze Distanz, aber dass er da ist, wenn er gebraucht wird, und das sind dann eben besonders wichtige Spiele, und er hat ja jetzt noch quasi Glück, dass die Europameisterschaft ausfällt, sonst hätte er nach 2014 und 2016 noch ein weiteres Turnier verpasst. Und 2018, die WM in Russland, kann man ja auch fast als verpasstes Turnier noch konstatieren. Von daher fällt es in diesem Corona-bedingten, merkwürdigen Jahr gar nicht so sehr auf, dass er so lange fehlt. Schlimmer wäre es gewesen, wenn er jetzt noch ein Turnier wieder verpasst, ein internationales. Das widerfährt ihm zum Glück nicht. Und ich hoffe für ihn, dass er dann in der nächsten Saison weitgehend durchspielen kann und am Ende der kommenden Saison dann auch noch ein Highlight hat mit der Europameisterschaft.
Ich habe so meine Zweifel, dass es dazu kommen wird.
Die Zweifel, beziehungsweise die Vergangenheit gibt dir recht, dass du deine Zweifel äußerst. Ich kann ja nur sagen, dass er ein ehrgeiziger Typ ist, der wirklich inzwischen auch wirklich komplett vorbildlich lebt und für den Sport und da alles tut und macht, was er kann, der privat auch genug Ablenkung inzwischen hat, um da auch mal abzuschalten und sich um anderes zu kümmern. Aber grundsätzlich, ja, ist er, glaube ich, was seinen Ehrgeiz und seine Ambitionen anbelangt, keinen Schritt von dem zurückgegangen, was er in den letzten 3-4 Jahren auch vorgelebt hat. Und da war er auch zum Beispiel Fußballer des Jahres, auch gerade weil er eben als Typ so einer ist, der immer will und der vorangeht und der Bock hat und der zeigt, was er kann.
Wo du gerade von vorbildlich sprichst. Vorbildlich ist auch die Dortmunder Defensive in der Rückrunde. Warum läuft es auf einmal so viel besser beim BVB, was die Abwehr angeht? Das kann ja nicht nur damit zu tun haben, dass jetzt auf einmal Emre Can im Kader steht und dass vorne Erling Haaland relativ viele Tore schießt. Also ich meine, Haaland, der hat mit der Defensive relativ wenig zu tun. Klar, alle 11 Spieler sind immer beteiligt, heißt es dann von Trainerseite. Aber das kann jetzt nicht den großen Unterschied ausmachen, denn auch alle anderen, die vorne gespielt haben, waren in der Vergangenheit sehr fleißig, mit einzelnen Ausnahmen, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Und
bitte,
in der Abwehr.
Wer sind die Ausnahmen? Was?
Ja, die Ausnahmen könnten sein, sage ich mal, junge Spieler aus dem Ausland, die gerne bei Twitter unterwegs sind. Aber das ist jetzt nur ein bisschen flapsig formuliert. Nein, worauf ich hinaus möchte, ist, das muss ja irgendwann in die Mannschaft übergegangen sein. Diese Denke, dass die Defensive dafür verantwortlich ist, dass man Spiele gewinnt. Weil ich hatte den Eindruck, in der Vergangenheit war das nicht so. Das hat ja vor dem Hertha-Spiel in der Hinrunde zu einer Änderung bei der Taktik geführt. Und seitdem läuft es tatsächlich deutlich besser. Es gab nochmal diesen Ausrutscher in Bremen im Pokal. Und in Leverkusen hat man 4 Gegentore kassiert in der Bundesliga. Aber sonst läuft es deutlich besser. Wie erklärst du dir das?
Ja, genau. Es sind verschiedene Stationen oder verschiedene Punkte auf diesem Weg. Zum einen die Systemumstellung, mit der sich die Mannschaft deutlich leichter zurechtfindet, besser zurechtfindet, weil sie im Zweifel eh mal aufgrund der Positionsbeschreibung einen Mann mehr hinter dem Ball hat, weil sie es trotzdem schafft, vorne das Pressing relativ gut zu organisieren, aufgrund der laufstarken Spieler, die dabei sind. Die Außenverteidiger wie Hakimi oder Guerrero haben beide mehr Stärken im Vorwärtsgang gemessen an ihrer Position als in der Defensive. Von daher kommt ihnen diese etwas offensivere Stellenbeschreibung für die Außenbahnspieler vor der Dreierkette auch ganz gut entgegen. Ein starkes Zentrum zu haben, war vorher schon gut, es ist nach wie vor. Einen weiteren Innenverteidiger zu haben, ist halt bei der Konstellation an Innenverteidigern, die der BVB hat, auch wirklich ein Glücksfall. Von daher kommt dieses System vielen Spielern und ihren Veranlagungen entgegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Mannschaft mit dem Trainer intensiv daran gearbeitet hat, das auch zu perfektionieren, die Abstände, die Abstimmung, die Laufwege, die Zuordnung, das Timing etc. zu perfektionieren. Seit im Wintertrainingslager schon intensiv und seitdem noch deutlich mehr kann man das sehen. Das ist stark, das ist auch starke Trainerarbeit, ganz bestimmt. Das Dritte, was hinzukommt, ist, dass es ja tatsächlich die Einsicht gegeben hat, wir können nicht immer 2, 3, 4, 5 Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Ich erinnere mich an die Begegnung zu Beginn der Rückrunde. Wie gesagt, in Augsburg war das schon so, in Bremen hat man damit verloren, in Leverkusen hat man so verloren. Das geht so nicht und das Verständnis ist mittlerweile bei allen durchgesickert. Und das hat dann auch was mit dem Wohlfühlfaktor in dem System zu tun insgesamt und mit der Auffassung, mit der Herangehensweise, dass es wirklich der BVB schafft, dem Gegner kaum Chancen einzuräumen, die gegnerischen Großchancen sind deutlich zurückgegangen, die Gegentore sowieso. Es waren 24, glaube ich, in der Hinrunde. Und wenn man das Spiel in Leverkusen, wo sie auch mit Viererkette wieder gespielt haben, rausrechnet, waren es jetzt, glaube ich, 7 Gegentore in 12 Bundesligaspielen in der Rückrunde. Also ein phänomenal guter Wert und ein kolossaler Unterschied im Vergleich zur Hinrunde. Also der optische Eindruck, der da entsteht, der bestätigt sich auch auf jeden Fall in den Statistiken. Das ist gut zu sehen. Und ja, seitdem fühlt sich die Mannschaft nicht nur in diesem System wohl, sie schafft es auch, den Gegner zu dominieren. Und ein weiterer Punkt, den hat Bruno Labbadia am Wochenende angesprochen auf die Frage, warum er denn nicht zu Torchancen gekommen ist mit seinen Berlinern oder warum die Gegner so schwer zu Torchancen kommen beim BVB. Da gehört natürlich auch die allgemeine Weisheit dazu, Ballbesitz ist die beste Verteidigung. Solange der BVB den Ball so sicher, so schnell durch gut getimtes Positionsspiel so selbstverständlich durch seine eigenen Reihen zirkulieren lässt und den Gegner laufen lässt, einmal in der Hoffnung, dass der Gegner dann irgendwas anbietet und man ihn destabilisieren kann und Lücken findet und zum anderen, dass der Gegner natürlich auch müde wird und Kraft verliert und dementsprechend nicht so kontern kann, ist es natürlich Ballbesitz und damit Angriff die beste Verteidigung, keine Frage. Das gehört sicherlich dazu und der BVB hat jetzt, glaube ich, in der Rückrunde, ich glaube, sie haben außer den Dingern im Pokal keine Kontertore kassiert und von daher, ja, passt da vieles zusammen. Ich glaube, die Mannschaft fühlt sich so wohl. Der Trainer hat es geschafft, dass die Offensivstärke trotz der vermeintlich defensiveren Herangehensweise nicht gelitten hat. Im Gegenteil. Und von daher gibt es da, glaube ich, kein Vertun. Da muss man gerade nicht mehr dran rütteln. Da muss man klar immer einen Plan B in der Tasche haben, aber ich glaube, die Art und Weise, mit einer Dreierkette zu spielen, wird erstmal beim BVB nicht zur Seite geschoben.
Dann würde ich gerne trotzdem noch mit dir auf eine Personalie eingehen, die da eine Rolle spielt, glaube ich zumindest. Emre Can, der ist zwar erst seit dem Winter hier, aber ich glaube, seine Einstellung, seine Mentalität hat durchaus nochmal Einfluss genommen auf den Rest der Mannschaft.
Ja, hat sie, ganz bestimmt. Und Can und Haaland auch, weil sie einfach so von ihrem Typ her, von ihrer Ausstrahlung her, von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit so viel auf die Mannschaft auch ausstrahlen. Diesen Siegeswillen, dieses Unnachgiebige, dieses auch sich selbst in den Dienst der Mannschaft zu stellen, mitzumachen, anzutreiben, das ist schon phänomenal. Das hat gefehlt, definitiv. Also man sieht ja deutlich, wie sehr es gefehlt hat, jetzt wo diese Lücke geschlossen ist oder wo dieses ausgemacht ist. Und ich habe irgendwie am Wochenende nochmal mit Michael Zorc auch drüber gesprochen, wie wichtig das ist mit Emre Can. Und er sagt ja, genau dafür haben wir ihn geholt. Also wir haben gesehen, dass das fehlte, dass das ein Punkt war, wo wir irgendwie nicht optimal besetzt waren und wo uns auch irgendwie in der Mannschaft ein bisschen was gefehlt hat. Und kann mir auch gut vorstellen, zum Beispiel einer wie Matthias Sammer, der da im Hintergrund ja auch mit berät und mit die Fäden zieht, dass er deutlich gesagt hat, so, wir brauchen irgendwie mehr Hierarchie in der Mannschaft, wir brauchen mehr Zug in der Truppe. Und dafür ist Emre Can natürlich prädestiniert. Und er hat selber auch nochmal gesagt, man braucht ja in der Mannschaft immer 2, 3, 4 Leader-Typen. Und Emre Can ist sicherlich einer von denen, der da mit Mats Hummels, mit einem gesunden Marco Reus vorangeht. Axel Witzel ist ja ein fantastischer Fußballer und fühlt diese Rolle im zentralen Mittelfeld auch oft überragend gut aus, aber er ist halt auch kein Lautsprecher. Ne? Das muss man auch immer im Kopf haben. Axel ist ja ein introvertierter Typ, nicht mucksmäuschenstill, aber auch nicht so richtig laut und keiner, der die Kollegen so richtig mitpeitscht. Der lebt halt von seiner Dominanz am Ball und von seiner Spielkontrolle, die er damit ausübt. Aber keiner, der dir irgendwie Gänsehaut macht auf dem Platz. Und da ist Emre Can sicherlich ein anderer Typ.
Gut, dann hätten wir das auch besprochen und kommen zu den Hörerfragen. Und ich hatte es zu Beginn ja gesagt, einige sehr interessante sind mit dabei. Wir fangen mal mit einer an. Müssen wir ja, wir haben keine Wahl. Eine ist die erste. Bekommen wir im Sommer einen neuen Stürmer? Wenn ja, wer sind die Kandidaten?
Ich glaube, die Chancen sind nicht gewaltig groß, dass der BVB auf dem Stürmermarkt tätig wird. Denn wenn, dann könnte es ja nur ein Perspektivspieler sein, der sich hinter Haaland anstellt, beziehungsweise wenn dann Haaland ausfällt, dann auch das Wasser reichen könnte gegen Kandidaten wie Hazard oder Sancho oder Brandt oder Reus. Und ich glaube, die Offensive, also einen Neuner noch zusätzlich zu holen, steht nicht weit oben auf der Prioritätenliste bei BVB. Da müsste schon einiges zusammenkommen, dass man da nochmal zuschlägt. Dafür gibt es einfach zu viele Alternativen und zu wenig Spielzeiten dann entsprechend für einen neuen Kandidaten. Und das müsste der wollen. Wer sich so weit hinten anstellt, ist dann nicht erste Kategorie. Und dann fragt man sich, ob der gerade in dem Moment hilft. Also in der Offensive erwarte ich halt nur für den Fall, dass Jadon Sancho noch wechselt, dann noch ein bisschen mehr Verkehr. Ansonsten, ja, kann sein, dass ein Ergänzungsspieler dazukommt. Aber ich habe da jetzt nicht 5 Namen im Petto. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einigermaßen ruhig bleibt auf dieser Position. Du würdest natürlich sehen, wenn Sancho geht, Götze ja auch geht, dann brauchst du sicherlich noch vorne jemanden. Aber dass es irgendwie so ein klassischer Neuner wird, das glaube ich eher nicht.
Die nächste Frage bezieht sich auch auf den Transfermarkt. Ich habe, glaube ich, im Kicker gelesen, dass der BVB wegen Covid-19 vermutlich 50 Millionen Euro Miese in dieser Saison macht. Alleine 3 Millionen pro Heimspiel ohne Publikum. Ist es da überhaupt möglich, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden? Und was ist mit den Leihrückkehrern? Da gibt's ja durchaus einige.
Ja, müssen wir eben teilen, die Frage, ne, weil sie auch 2 Punkte anspricht. Ja, pro Heimspiel 3 Millionen ungefähr wird gerechnet. Also 15 Millionen Miese sind gesichert durch die Geisterspiele. Dazu kommt sicherlich noch ein paar Ausfälle bei den Lizenzen vielleicht. Dann kommen sicherlich noch ein paar Ausfälle bei Sponsoren, die halt im Stadion dann eben nicht von 80.000 gesehen werden etc. Also das wird schon ein deutliches Minus sein, wenn der BVB sonst vielleicht mit 10 bis 15 Millionen Euro mit einem kleinen Plus spekuliert hatte, dann wird es jetzt sicherlich ins Minus gehen in der Jahresbilanz. Das ist richtig. Auf die Transfers und die Auswirkungen, ich glaube, kann sich der BVB dumm und dämlich freuen, im Winter schon zugelangt zu haben mit Can und Haaland und jetzt eben nicht die allergrößte Not zu haben, auf dem Transfermarkt dringend aktiv werden zu müssen, um seine Mannschaft irgendwie in ein wettbewerbstaugliches Format zu bringen. Also von daher waren die Wintertransfers ja schon ein Glücksgriff und damals nicht absehbar, auch zum perfekten Zeitpunkt, denn jetzt wäre die Lage, glaube ich, deutlich schwieriger für gerade Transfers in höherer Größenordnung. Dass es den BVB limitiert, glaube ich nicht. Ich glaube, Spieler, die man unbedingt haben möchte, mit denen es auch schon weitgehende Gespräche gab, wird man sich trotzdem einig werden. Ich glaube, Meunier darf als gesichert gelten, dass der kommen wird, zudem ablösefrei. Und da sollte es, glaube ich, keine größeren Schwierigkeiten geben, ob der Transfer von Jude Bellingham, von dem jungen Engländer, dann tatsächlich vonstatten geht, wenn man denkt, dass man jetzt doch noch eine Menge Geld ausgeben müsste für einen 16-Jährigen, bei dem natürlich immer noch ein paar Fragezeichen auftauchen, wenn man über die Personalie spricht. Muss man nochmal abwarten. Ich gehe aber trotzdem auch davon aus, dass der Transfer stattfinden wird, weil er weitgehend besprochen war. Und dann liegt es halt dran, was A, noch an Abgängen kommt, Stichwort Sancho, B, was die potenziellen Rückkehrer ermöglichen, da erwarte ich nicht allzu viel, und dann mal schauen, wo es noch Bedarf gibt. Ne? Also aus dem Kader ausscheiden werden vermutlich ja Mario Götze oder sicherlich Mario Götze bei Marcel Schmelzer, der ja schon auch Wechselgelüste und Wechselgedanken geäußert hatte zum vergangenen Sommer, muss man nochmal abwarten, wie das da weitergeht. Und von daher bleibt da aber noch immer, ja, noch eine Handvoll fast von Spielern, die wenig bis gar nicht gespielt haben in dieser Saison, die in der nächsten Saison noch weiter auf ihre Chance drängen könnten und eben auch nicht der absolut große Bedarf. Ne? Also durch die beiden Wintertransfers ist, glaube ich, viel erledigt von dem, was sonst im Sommer angestanden hätte. Und jetzt gerade, glaube ich, kein Boomjahr, wie Michael Zorc das selber gesagt hat, zu erwarten. Also es gibt, glaube ich, kein großes Transfer hin und her mit 10, 15 Spielern, die kommen oder gehen.
Also alle Fragen, fast alle beziehen sich auf den Transfermarkt. Die nächste von André auch. Wie sieht die Kaderplanung aus? Bekommen Morey und Co. endlich eine größere Chance? Das hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Dann fragt er auch nach einem zweiten Stürmer und Ersatz für Götze, der den Verein verlässt, und Reus, der verletzungsanfällig ist. Aber im Endeffekt ist genau das der Fall, was du gerade skizziert hast. Borussia Dortmund kann jetzt nicht unendlich viel Geld ausgeben und es gibt auch gar nicht so viel Bedarf. Auf der Rechtsverteidigerposition sehr wahrscheinlich, wenn Hakimi den Verein verlässt. Da verpflichtet man eventuell Thomas Meunier von PSG und der käme ablösefrei. Also das wäre auch nicht das Problem. Und mit Matteo Morey hat man ja auch einen Spieler, der jetzt endlich wieder fit ist und der auch in den wenigen Minuten, in denen er jetzt auf dem Platz stand, durchaus den Eindruck vermittelt hat, dass er gut Fußball spielen kann. Und die Meinung innerhalb des Vereins zu Morey ist auch sehr, sehr hoch. Also warum sollte der nicht ein zweiter Hakimi werden?
Ja, genau. Also ich würde die Messlatte nicht so hochlegen. Also er muss jetzt nicht gleich in der ersten Saison 10, 12, 15 Scorerpunkte machen. Aber ich glaube, dass er ein richtig guter Kicker ist. Haben wir im letzten Sommer schon gesehen im Trainingslager. Und dann verletzt er sich ausgerechnet im letzten Testspiel. Und das war ärgerlich für ihn und für die gesamte Entwicklung. Zumal es ja die zweite längere Verletzung jetzt war in den jungen Jahren, die beide nichts miteinander zu tun haben. Einmal Schulter, einmal Knie, aber grundsätzlich ja doof, dass er ihm da seine Entwicklung stockt, aber ich glaube, der BVB verspricht sich nach wie vor einiges von ihm. Lucien Favre kann junge Spieler stärker, besser machen, weiterbilden, ausbilden, und ich glaube, dass sie das auch mit Matteo Morey vorhaben. Leonardo Balerdi war ja schon sogar auch einen Schritt näher dran, hat ja schon häufiger mal gespielt und Kurzeinsätze gefeiert, gehabt in der Bundesliga, auch in der Champions League, glaube ich, und von daher, ja, sind da sicherlich noch zwei in der Hinterhand, die noch längst nicht so weit sind, wie man sie haben möchte, aber die das Potenzial haben, näher an den Kader ranzurutschen in der kommenden Saison. Genau. Also Hakimi wäre mit Meunier ersetzt. Dazu Morey in der Hinterhand, der mehr spielen könnte. Das wäre gut. Im Zentrum, glaube ich, gibt es im defensiven Mittelfeldzentrum, da gibt's wenig dringenden Bedarf. Es sei denn, jemand möchte sich noch verändern. In der Abwehr könnte man drüber nachdenken, noch einen Innenverteidiger zu holen, wenn man denn 5 hat für 3 Positionen und weiß, dass ja immer mal wieder einer ausfällt, Zagadou leider verletzungsanfällig ist, Hummels und Piszczek beide nicht jünger werden, dann hast du aber auch immer noch einen Emre Can da, der da mitspielen kann, und ich glaube, das geht zusammen mit einem Akanji in aufsteigender Form grundsätzlich klar. Wenn einer der Spieler den Club verlassen möchte, was glaube ich nicht der Fall ist, dann müsste man natürlich noch nachbessern. Und vorne, ja, ist die Frage, wie du das angehst. Denkst du, Götze ist weg, Reus kann ich nur noch so halb bis dreiviertel einplanen, dann bräuchte ich ja mindestens einen Ersatz. Wenn Sancho auch noch abspringen sollte, dann bräuchte es ja 1 bis 2, eigentlich eher, weil du diese Leistung, die Jadon Sancho gebracht hat, ja kaum auf eine Schulter verteilen kannst. Das ist noch ein bisschen offen, glaube ich. Ich denke, dass das auch unsere Saison in Deutschland geht bis Ende Juni, die in England und in Spanien noch weiter, noch wochenlang offen bleiben wird. Wie genau denn da die Puzzleteile zusammengesetzt werden oder wann, wo der erste Dominostein fällt und ob überhaupt tatsächlich sich ein Club findet, der bereit ist, so viel Geld für einzelne Spieler auszugeben, wie das beispielsweise bei Jadon Sancho für eine Ablöse der Fall sein müsste.
Zwei Fragen habe ich noch an dich. Die erste bezieht sich auf die Trikots. Wie findet ihr die geleakten Trikots für die Saison 2020-2021? Hast du die überhaupt schon gesehen?
Selbstverständlich habe ich die gesehen, lieber Sascha. Das ist immer einer der meistgeklickten Artikel, wenn die dann geleakt werden. Ich selber teile diese Begeisterung, diese Leidenschaft, über die Trikots zu diskutieren, nicht unbedingt. Ich habe dieses mit den Blitzen gesehen. Ja, ist okay, kann man machen. Finde ich zumindest ein bisschen dynamischer als dieses mit den reinen Querstreifen. Ich habe dieses mit dem Graffiti-Look gesehen. Das finde ich ganz okay, das kann man so machen. Ich habe auch so ein Ausweichtrikot gesehen, das so irgendwie grau mit merkwürdigen Punkten drauf ist. Das fand ich eher, naja, gewöhnungsbedürftig.
Das hast du sehr schön formuliert. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde es sogar noch schlimmer als gewöhnungsbedürftig. Ist es gar nicht gewöhnungsbedürftig. Ist nämlich richtig hässlich. Also ich weiß nicht, was da los ist, ob die irgendwelche Sachen nehmen, während die Trikots designen, ob die abgelenkt sind. Vielleicht sind das auch Leute aus dem Kölner Keller, die gleichzeitig den Videoassistenten mimen und auf der anderen Seite Trikots designen. Das würde erklären, warum beides nicht richtig funktioniert. Aber gut, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ich habe ja gesagt, dass wir tolle Hörerfragen haben. Eine ist ganz lang, die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Es gab noch eine andere zu Lucien Favre, aber die ist so schön formuliert, deswegen trage ich sie nun einfach mal vor. Wie kann es eigentlich sein, dass der Trainer immer wieder von Sky und diversen anderen Medien in Frage gestellt wird? Wir spielen eine fantastische Rückrunde, der Fußball ist taktisch auf höchstem Niveau und wir werden den eigenen Torrekord brechen. Dass die Bayern unter Flick einfach kein verdammtes Spiel verlieren, ist doch nicht die Schuld von Favre. Wir müssen auf uns schauen und die fußballerische Entwicklung mit dem Trainer weiter verfeinern. Dieses Einprügeln auf Favre ist meiner Meinung nach nur die beleidigte Reaktion darauf, dass wahrscheinlich wieder die Bayern Meister werden und irgendjemand muss ja schuld sein. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können es ja unmöglich sein. Die Bayern haben transferbereinigt fast doppelt so viel Umsatz wie der BVB. Wenn wir mit ein paar Punkten Rückstand als Zweiter ins Ziel einlaufen, dann entspricht das exakt den Kräfteverhältnissen der Liga. Für alles andere muss der FCB eine Grottensaison spielen und den Trainer zu spät entlassen und der BVB muss nahezu jedes Spiel gewinnen. Kleine Info, es gibt noch andere starke Teams in dieser Liga. Can hat es gesagt, Favre ist ein hervorragender Trainer und man sollte seinen Vertrag mindestens um ein weiteres Jahr verlängern. Seine Arbeit ist top und ich wüsste nicht, wer es besser machen soll. Launige Interviews und unterhaltsame Pressekonferenzen, wie sie die Medien und Teile der Fans gerne hätten, machen ein Team nicht besser. Frag mal in Gladbach nach, nachdem Favre gegangen ist und es mit Schubert erst super lief und dann, als Favres Automatismen weg waren, ging es schnell bergab. Ich fand es eine sehr interessante Meldung, beziehungsweise Meldung ist ja nicht richtig, eine sehr interessante Nachricht und deswegen wollte ich sie unbedingt vorlesen und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Meinung dazu.
Ja, viele Punkte von denen, die genannt sind, sind ja evident, da muss man gar nicht diskutieren. Bayern München kann knapp 100 Millionen Euro mehr in seinen Kader investieren und das sieht man dann im Zweifel auch auf dem Platz. Also das sind dann nicht alles bessere Fußballer, überragendere Fußballer, aber die haben halt auch eine entsprechende die bringen dann auch entsprechende Leistungspotenzial mit, um das auch in den entscheidenden Spielen zu zeigen. Und da hat es beim BVB in dieser Saison ein bisschen gehakt. Das ist ja der Vorwurf, den sich Lucien Favre gefallen lassen muss. Es gab jetzt in anderthalb, zwei Jahren in Dortmund immer wieder diese Spiele, die Knackpunktspiele, die er eben nicht gewonnen hat. Ne? In dieser Saison keinmal gegen die Bayern gewonnen. Dann das Pokal aus, zweimal total ärgerlich und doof. In der Champions League immer mit dem Gefühl ausgeschieden, eigentlich hätten wir noch eine Runde weiterkommen können, wenn es denn gut gelaufen wäre. Und das ist so das Grundgefühl, was bei den Argumenten gegen den Trainer dann immer hervorgebracht wird. Also die rein fußballerische Arbeit bei Lucien Favre ist, glaube ich, unumstritten erstklassig. Dass zum Trainerjob aber noch viel mehr dazu gehört in der heutigen Trainerlandschaft in der Bundesliga oder im Profifußball allgemein, als nur irgendwie mit den Spielern zu arbeiten, an taktischen Details, an technischen Fähigkeiten und an der Einstellung und Aufstellung. Das ist aber jetzt auch klar. Ne? Der Trainer muss sich natürlich intensiv abstimmen mit dem ganzen medizinischen Stab. Das ist ja mittlerweile auch mehr als eine halbe Fußballmannschaft mit den ganzen Athletik- und Fitnessleuten dazu. Öffentlichkeitsarbeit gehört natürlich auch dazu, denn natürlich ist der Trainer eines der wichtigsten Aushängeschilder eines Vereins, weil der nun mal mit am häufigsten vor der Kamera steht und dementsprechend nach außen das Bild des Vereins verkörpert. Da macht Lucien Favre keine Fortschritte, macht auch keine Anstalten, sich da verbessern zu wollen. Das interessiert ihn einfach nicht. Und das ist dann, wenn er sich manchmal so verhaspelt oder schlecht darstellt, wie das zum Beispiel nach dem Bayern-Spiel der Fall war, natürlich was auf den ganzen Verein dann zurückfällt. Und dementsprechend ist es kritisch und schwierig und wird auch so gesehen. Dazu gehört natürlich aber auch, dass der Trainer ja eine gewisse Erfolgsmentalität vorlebt, glaube ich. Das weiß man in Dortmund ganz besonders. Und auch da ist es bei Lucien Favre manchmal die Frage, ob das genug ist, ob das genug kitzelt, ob das alles rausholt aus diesem Kader oder aus diesem Verein, was drin ist. Und das sind so Punkte, die auf der Gegenseite vielleicht notiert werden müssen, dass Borussia Dortmund den Bayern finanziell deutlich unterlegen ist, ist unbestritten und dementsprechend ist ein knapper Rückstand immer auch das, was die Kräfteverhältnisse widerspiegelt. Da gebe ich dem User vollkommen recht. Und dass die Entwicklung, die man beim BVB sieht, auch absolut für Trainer und Mannschaft spricht, da gebe ich ihm auch recht. Was mein Wunsch wäre in der kommenden Saison, dass es vielleicht gelingt, mal über eine gesamte Spielzeit das nahe Maximum abzurufen. Denn die erste Hinrunde unter Favre war überragend und die zweite Rückrunde jetzt war überragend. Vergangene Saison, die Rückrunde, sind zu viele Punkte verloren worden und in dieser Hinrunde der aktuellen Saison zu viele. Wenn man jetzt mal die beiden guten Spielhälften zusammenführen würde, dann würde es auch gelingen, den Bayern ganz nah auf die Pelle zu drücken und ihnen noch mehr Probleme zu machen als jetzt. Das wäre der nächste Entwicklungsschritt. Und wenn mit Jan Holland und diesem jetzt ausgestalteten Kader die Möglichkeiten dafür gegeben sind, dann bin ich auch einigermaßen optimistisch, dass es in der nächsten Saison gelingen kann, wirklich zwei Halbserien zu spielen, die nah am Ideal sind. Und dann wird es vielleicht auch zu mehr reichen. Wenn es dann nicht reicht, dann hat der BVB zumindest alles Mögliche gemacht. Und wenn dann die Bayern immer noch ein bisschen besser sind, immer noch einen Tacken stärker sind, dann muss man es sicherlich auch einfach attestieren, dass die andere Möglichkeiten haben, dass sie ein anderes Spielermaterial haben und da einfach noch eine Stufe weiter sind. Denn die sind auch europäisch spitze und das ist der BVB zum Beispiel nicht.
Ihr habt das gemerkt, liebe Hörer. Jürgen hat die Antwort an die Länge der Frage angepasst. Und deswegen haben wir jetzt keine Sendezeit mehr. Nee, Spaß beiseite. Wir hätten natürlich so viel Sendezeit, wie wir wollen. Aber ich möchte euch auf unsere Vorschau verweisen, die in den kommenden Tagen zu sehen sein wird, was das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag angeht. Vielleicht willst du gerade noch einen Ergebnistipp raushauen, lieber Jürgen.
Ich habe Düsseldorf jetzt so 1,5 Mal gesehen und das ist... Die haben da irgendwie 30 Mal den Ball in den Strafraum reingeflankt, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Das ist nicht sehr überzeugend. Gleichzeitig haben sie unter Rösler sich konsolidiert und sich ordentlich gefasst, aber trotzdem kommen nicht die Ergebnisse dabei raus. Ich glaube, das ist dann auch eine Frage der Qualität in der Mannschaft. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund 0-4.
Aha, das wird dann also relativ deutlich mal sehen, ob es auch wirklich so kommt. Wer es bewertet haben möchte hier bei uns, der muss natürlich nächste Woche wieder einschalten oder einfach auf ruhrnachrichten.de vorbeischauen. Dort bekommt ihr alle Artikel rund um Borussia Dortmund geliefert. Bei Twitter geht das unter @rnbvb. Dort könnt ihr Jürgen folgen unter @jürgenkors und mir unter @sascha_start_bvb_kompakt. Darauf möchte ich noch verweisen. Gibt's nach wie vor wie gehabt jeden Morgen ab 6.30 Uhr und ich kann euch sagen, ich bin immer verdammt müde. Das soll's gewesen sein von Episode 219. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann hören wir uns morgen früh wieder, hoffentlich oder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.